Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben heute schon ein bisschen was gehört. Ich möchte Thema mit euch behandeln oder ansprechen und vorher so ein kleines Bild euch mal vor Augen rufen. Vielleicht kennt ihr solche Videos oder vielleicht so ein Rennen, wo Läufer laufen oder vielleicht auch Radfahrer fahren. Und kurz vorm Ende, wenn sie schon fast da sind, fangen sie an zu jubeln, freuen sich, die Menge soll klatschen und wird vielleicht noch aufgerufen. Und sie übersehen einen Läufer hinter ihnen und ja, oftmals kommt es dazu, dass sie den Lauf dann nicht gewinnen, sondern der hinter ihnen läuft über die Ziellinie. Ich habe mir noch ein paar Videos angeguckt, das ist ja sehr traurig für diese Leute, für uns natürlich ja, ein bisschen amüsant. Aber ein Läufer, der losgelaufen ist, der ist so gut gestartet, er hat so lange durchgehalten, er ist so vorbildlich gelaufen. Und nicht nur das, er hat sich durchgesetzt gegen Hunderte, vielleicht sogar Tausende Leute. Und kurz vom Ziel hat er sich zu früh gefreut, sich schon ausgeruht und ja, er gewinnt nicht. Wenn wir die Sprinter betrachten, zum Beispiel bei Olympia, dann sehen wir, dass der Start essentiell wichtig ist. Da geht es nicht nur um Millisekunden, teilweise schon um Hundertstel Sekunden, dass der Start perfekt ist, damit man am Ende alles rausholen kann. Und wir sehen, der Start ist wichtig. Ich habe meine Predigt überschrieben mit den Worten: Ein guter Start garantiert noch kein gutes Ende. Und bei meinem ersten Punkt geht es um den guten Anfang. Und dazu möchte ich das Volk Israel betrachten. Ich möchte kurz den Hintergrund erläutern, wo ich halt einsetzen möchte. Und zwar hatten wir die Zeit Josefs in Ägypten. Das Volk wurde in Ägypten ja immer größer. Es war ein großes Volk und dort durften oder mussten besser gesagt sie arbeiten. Und das wurde immer schlimmer, dass sie wirklich unterdrückt wurden. Sie wurden als Sklaven gehalten und sie mussten dort ja, in der Knechtschaft quasi arbeiten. Und sie schrien zu Gott und Gott erhörte es, das Gebet, dieses Schreien. Und so kam es dazu, dass Mose dahin kam, dass Gott Mose berief und er führte das Volk hinaus. Wir wissen, das war kein kurzer Weg, es kamen die 10 Plagen. Der Pharao hat sich gesträubt, aber im Endeffekt durfte das Volk ausreisen. Und der Pharao ändert seine Meinung, er reitet hinterher, kommt hinter das Volk, das ist ja vor diesem Roten Meer und sie wissen nicht mehr weiter. Und dort hilft Gott ihnen weiter, sie kommen durch das Meer alle hindurch, das ganze Volk, weil das Meer sich teilt und die Israeliten, ja, sie werden gerettet, die Ägypter, sie ertrinken dort, weil das Meer dann zusammenfällt, diese Wand von Wasser. Das Volk zieht weiter und sie kommen zum Berg Sinai und Gott spricht zum Volk. Das ist heftig, weil das Volk mit dieser Macht, mit dieser Allmacht, mit dieser Herrlichkeit Gottes nicht gerechnet hatte. Und sie haben so eine große Ehrfurcht, dass sie zu Mose sagen, Mose, sprich du mit Gott und wir wollen auf dich hören. Gott soll aber nicht zu uns reden, nicht persönlich sprechen. Mose soll als Vermittler eintreten. Und so hatte Gott zum Volk gesprochen. Die 10 Gebote hatte er schon genannt. Es wurden Satzungen zu Mose gesagt, aber die 10 Gebote waren noch nicht auf die Steintafeln eingraviert worden. Und so kommen wir zum Text, den ich uns heute lesen möchte, und zwar aus 2. Mose 24, Verse 3 bis 8. 2. Mose 24, 3 bis 8. Und Mose kam und verkündete dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und er stand früh am Morgen auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Gedenksteine für die 12 Stämme Israels. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in den Schalen, aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes, und sie sprachen: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Dann nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Mose spricht zum Volk und er sagt ihnen, was Gott ihnen gesagt hat. Und das Volk steht, es hört, sie waren geflohen aus der Sklaverei, sie hatten eine harte Zeit hinter sich, aber sie haben mit eigenen Augen gesehen, wie Gott eingreifen kann. Er ist in einer Wolken- und Feuersäule vor ihnen hergezogen. Er hat die Ägypter geschlagen. Und ja, jetzt hatten sie es auch beim Berg gesehen, diese Herrlichkeit Gottes. Und jetzt kommt Mose, hat mit Gott gesprochen und er gibt ihnen die Verordnung und Gebote. Und ich glaube, man kann sich diese Stimmung im Volk nicht wirklich vorstellen. Sie hatten eine lange Vergangenheit dort in Ägypten hinter sich und wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, es war so ein bisschen eine positive Stimmung, die dort war. Es war Hoffnung da. Gott selbst hatte zu ihnen gesprochen. Gott selbst hatte dem Volk etwas zu sagen. Und ich glaube, die Leute, kann sein, dass sie ein bisschen aufgeregt waren. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Was kommt jetzt in Zukunft? Vielleicht waren sie ein bisschen elektrisiert. Wie geht es jetzt wirklich weiter? Mose nennt ihnen die Worte, die Satzungen und Gebote und das Volk sagt sofort, das wollen wir tun. Sie wissen es sofort. Sie brauchen sich gar nicht lange überlegen. Sie wissen, das wollen wir tun. Und wir wollen ja diesen Bund quasi eingehen, Gott. Mose schreibt diese Worte nieder. Und das ist interessant, dass wir das erste Mal hier lesen, dass Worte niedergeschrieben werden. Es ist ein Teil der heutigen Bibel, die wir heute haben, werden dort niedergeschrieben, die Worte, die Mose hier ja, aufschreibt. Und das ist nicht einfach nur ein gesprochenes Wort, sondern es ist ein geschriebenes Wort. Man kann es nachlesen, man kann es seinen Kindern, Enkeln, Nachkommen zeigen. Das wurde festgehalten. Bis jetzt hatte das Volk sehr viel gehört oder einiges gehört, 10 Gebote. Und ja, ich hatte es ja schon kurz erwähnt, das kann man Kapitel 20 nachlesen. Da steht in den Versen 18 und 19, lese ich jetzt nicht, wiederhole ich nur so ein bisschen. Das Volk hörte das Donnern, sah die Flammen, sie nahmen den Schall der Schofarhörner wahr und sie sahen den rauchenden Berg und sie fürchteten sich so sehr und sagten, Mose soll Vermittler sein. Und dieses Wort, was Mose gesagt hat, das wollten sie tun. Wir lesen, Mose baut einen Altar, er vollzieht die rituelle Opferung, die zum Bund nötig war. Und wir sehen, dieser Bund, das war nicht einfach ein Bund, der wurde mit Blut besiegelt. Und anschließend liest Mose die Worte des Bundes vor. Ich lese nochmal den Vers 7, nachdem er es aufgeschrieben hatte. Also Vers 7, darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Und dann geht es weiter in Vers 8, wo wir sehen, Mose nimmt das Blut, besprengt das Volk und der Bund hat Bestand. Es ist versiegelt oder besiegelt, besser gesagt. Es ist ein neuer Bund. Was sagt dieser Bund eigentlich aus? Und wir sehen in Vers 9, Kapitel 19, Vers 5, spricht Gott und sagt, ja, was haben die eigentlich von diesem Bund? Ich lese uns den Vers. Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ein besonderes Eigentum. Und das Volk wollte das besondere Eigentum sein. Wir können sagen, es ist ein guter, ein neuer Start. Ein neues Zeitalter beginnt nach Ägypten. Und ja, diese hoffnungsvolle Stimmung, wie es da kam, ja, jetzt weitergehen sollte, konnte man wahrscheinlich regelrecht spüren. Die Leute waren begeistert, es geht los. Wie ist es bei dir, wie ist es bei uns, als wir Christen wurden? Als du Christ wurdest, hattest du auch vielleicht dieses Feuer in dir, diese positive Stimmung, ein guter Anfang ist gelegt worden. Ich weiß noch, wie es bei mir war. Äußerlich war nicht viel zu sehen, aber innerlich so eine Freude. Ich war so glücklich und ich wusste, meine Sünden sind mir vergeben. Ich bin jetzt Christ. Ich bin Christus Nachfolger. In einer Woche, wurde auch schon kurz angekündigt, feiern wir das Tauffest. Und da wollen Menschen öffentlich bekennen, dass sie Jesus Nachfolger sein wollen und dass sie zu Christus gehören. Es ist ein guter Anfang, es ist ein guter Start. Viele von uns wurden hier schon getauft und wir gucken jetzt schon darauf zurück. Der Anfang wurde gemacht. Ich möchte uns die Frage stellen, wie sieht deine, wie sieht unsere Gegenwart aus? Wie sieht es aktuell bei dir persönlich aus? Und so möchte ich zum zweiten Punkt kommen, Hindernisse auf dem Weg. Ich weiß noch, bei Jugendaufnahmen war es teilweise so, dass wir ja, so Parcours aufbauten und dann mussten die Leute ja, diese Parcours absolvieren, die aufgenommen wurden. Und Da hatten wir alle möglichen Stationen. Irgendwo muss man rüberklettern, irgendwo runterherkrabbeln, vielleicht irgendwas balancieren und so weiter. Und das war immer so interessant für die Leute, die außen daneben standen, dazugeguckt haben, wie die Leute sich geschlagen haben dort. Und so war das dann, dass man Zeit gestoppt hat, die Leute traten vielleicht auch gegeneinander an. Und wenn man das beobachtet hat von der Seite, dann war es interessant. Einige konnten sehr gut klettern, sehr gut krabbeln, aber beim Balancieren, da hört es dann auf. Oder einige waren so schnell, dass sie die Station teilweise nicht geschafft haben und nochmal machen mussten. Und dann waren andere viel gründlicher und die haben das besser geschafft als Leute, die auf den ersten Blick sehr schnell waren. Wenn wir schon länger im Glauben sind und auf unser Leben schauen, dann glaube ich, wird keiner sagen, alles lief glatt, alles lief perfekt. Es kommen Schwierigkeiten, es kommen Hindernisse auf uns zu. Und vielleicht ist es beim einen äußerliche Hindernisse, vielleicht sind es Krankheiten, vielleicht sind es wirklich schwere Lebenskrisen, vielleicht sind es Kündigungen, die einen mitnehmen. Andere Länder, da haben die Christen wirklich Verfolgung, da müssen die dafür leiden, für den Glauben. Bei den einen ist es äußerlich zu sehen, die Hindernisse und Schwierigkeiten, die auf einen zukommen. Aber vielleicht sind das innerliche Sachen, die man nicht sieht auf den ersten Blick. Ich erinnere mich da an die Geschichte, die Jakob erzählt hatte, von einem Ehepaar, das nach außen hin sehr vorbildlich lebte, vorbildliche Ehe hatte, aber zu Hause war es kurz davor, dass die Ehe ja, zerbrach, stand kurz vor einer Scheidung. Wir oder die Leute, die in der Bibel lesen, die wissen, wie es mit dem Volk Israel weitergeht. Mose geht auf den Berg und Gott gibt ihnen Anweisungen für die Stiftshütte. Gott sagt, wie er unter dem Volk leben möchte. Er möchte als heiliger Gott im Volk leben oder unter dem Volk. Und damit nicht alle sterben, muss es Bedingungen geben. Es kann nicht einfach so passieren, sondern es muss eine Stiftshütte geben mit verschiedenen Bereichen, mit dem Allerheiligsten zum Beispiel. Und Mose blieb lange weg. Es waren 40 Tage und 40 Nächte, sagt uns die Bibel. Und die Euphorie, die erstmal da war vom ganzen Volk, wo sie gesagt hatten, wir wollen es tun, die sank langsam. Die Euphorie war langsam weg und sie warteten, warteten und sie warteten. Und Mose kam nicht wieder. Und so kam es, dass sie eine Idee hatten, lasst uns ein goldenes Kalb bauen oder gießen, das wir dann anbeten können. Und Mose ist noch auf dem Berg und dann spricht Gott zu Mose und zwar in Kapitel 32, die Verse 7 und 8, die möchte ich uns lesen. Da sprach der Herr zu Mose, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und ich finde in diesem Vers 8, diese Aussage, sie sind schnell abgewichen, das finde ich heftig, wenn man sich denkt, 40 Tage ist nicht lange. Wie kann sowas passieren? Das fragt mein Vater mich öfter, wie konnte sowas passieren oder wie kann das passieren? Hier ist eine Situation, wo man wirklich fragen kann, wie kann das passieren? Wie kann das sein, dass nach einem so guten Anfang, nach diesem Bundesschluss, innerhalb von 40 Tagen schon so eine heftige Sünde da ist, dass Gott Mose sagen muss, dein oder das Volk sündigt? Wenn wir auf unser Leben schauen, können wir die Israeliten richten dafür, dass sie gesündigt haben innerhalb von 40 Tagen? Oder müssen wir vielleicht auch Buße tun über Dinge, die wir getan haben? Wo man sagen kann, wie kann das passieren und dann so schnell? Sünden, die wir getan haben. Da war ein guter Anfang, du bist Christ geworden und jetzt kannst du dich selbst prüfen, wie lebst du als Christ? Ist deine Beziehung zu Gott, ist es besser, stabiler und fester geworden? Bist du gewachsen? Pflegst du die Gemeinschaft? Ist aus der Milch, die wir in 1. Korinther 3 erwähnt haben, feste Speise geworden oder bleibt es noch bei Milch? In jedem Leben kommen Hindernisse und Schwierigkeiten auf einen zu. Bei dem einen ist das früher, beim anderen ist das später. Und wie geht man damit um? Verzweifeln wir dann? Götzen, wie beim Volk Israel, können diese Lücke sehr gut füllen. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, gibt es bei uns in der heutigen Zeit sehr viele Götzen, die wir an erster Stelle stellen können. nehmen wir den Sport, so als Fußball, Football, Volleyball, Darts, Formel 1. Da gibt es eine ganze Menge Sachen, die einfach einen wichtigen Platz in unserem Leben haben können. Das ist die Gesundheit. Wir tun, ich will nicht sagen alles, aber wir tun sehr viel, damit wir gesund sind, guten Körper haben, gut aussehen vielleicht auch. Haus und Autos, man investiert Zeit, man investiert Geld. Ist nichts Schlechtes an sich, aber es kann zum Götzen werden. Das Internet, man verbringt eine Menge Zeit dort. Soziale Medien, die Likes, die man sich gerne wünscht. Dann gibt es vielleicht Serien, Filme, die einen ablenken oder Spiele, wo man Zeit investiert. Vielleicht sind das schlechte Gemeinschaften, wo man sich gerne trifft, um andere herzuziehen, damit man nicht auf sich selbst schauen muss. Vielleicht ist es aber auch eine Beziehung oder die Familie, die an erster Stelle steht und Gott kommt an zweiter Stelle danach. Bei Mose und dem Volk Israel war das ganz einfach die Führungsperson. Sie war weg, 40 Tage. Und sie fing an, anderen Göttern zu dienen. Welches Hindernis wirft dich aus der Bahn? Ich habe schon einige Beispiele genannt. Vielleicht hast du dich da an irgendeinem Punkt wiedergefunden. Und jeder hat mit anderen Dingen zu kämpfen. Wir können nicht von uns auf andere schließen. Jeder ist in anderen Leben. Jeder hat andere Trigger sozusagen. Und so komme ich zum dritten Punkt. Ein guter Lauf, nur durch Gnade. Das Volk Israel schloss damals einen Bund. Es ist ein Bund, der von beiden Seiten festgehalten wurde. Und es wurde niedergeschrieben als Bestätigung. Und ich möchte uns den Vers 8 nochmal lesen, aus Kapitel 24. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Vielleicht ist es für uns ein bisschen fremdartig zu lesen, dass da Blut verwendet wurde, um es auf Volk zu sprengen. Aber wir sehen, dieser Bund, das war kein einfacher Bund, das war was Heiliges. Und durch dieses Ritual wurde dieser Bund bestätigt. Wenn wir in der Bibel schauen, dann sehen wir, dass Blut eine sehr bedeutende Rolle in der Bibel hat. Und zwar steht Blut für das Leben. Wir sehen, bei diesem Bund heißt es, das Volk wird leben, wenn es sich unter den Schutz Gottes stellt. Aber es gibt auch eine Konsequenz. Wenn sie diesen Bund nicht einhalten werden, dann folgt der Tod. Denn vergossenes Blut steht für den Tod. Und zusätzlich war die Besprengung mit Blut eine gewisse Reinigung des Volkes. Wir können in Hebräer 9, Vers 22 nachlesen. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Wir sehen hier, ohne Blutvergießen keine Vergebung. Gott ist heilig. Und er kann mit der Sünde nicht zusammenleben. Und so muss diese Sünde komplett gereinigt werden. Sie muss komplett beseitigt werden. Ein Mensch kann nur vor Gott treten, wenn er komplett schuldlos ist. Und wir wissen, dass das nicht möglich ist, da wir ja sündigen. So können wir nicht in Gemeinschaft mit Gott treten. Und so muss es sein, dass unsere Sünde weggenommen wird, dass wir rein vor Gott sind. Das passiert durch Jesus Christus. Jemand muss stellvertretend sterben oder diese Sünde auf sich nehmen, damit wir vor Gott rein stehen können. Im Alten Testament lesen wir, dass Tiere geopfert werden mussten. Es war ein makelloses Lamm, das geschlachtet werden musste, um diese Sünden zuzudecken. Aber sie waren nicht weg, sie waren nur verdeckt. Und die Besprengung des Volkes mit dem Blut bestätigt beim Volk Israel diesen Bund. Diese Besprengung geschah äußerlich. Man konnte es von der Seite aus sehen. Aber sehr interessant ist es, dass dieses Bild der Besprengung auch ins Neue Testament übertragen wird. Und wenn wir 1. Petrus 1, Vers 2 lesen, das lese ich uns mal, die auserwählt sind, gemäß der Vorhersehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Ich finde diesen Vergleich heftig. Wir haben dort die Besprengung des Volkes mit dem Blut des Lammes, und wir haben im Neuen Testament das gleiche Bild. Für die Christen, für diejenigen, die gläubig wurden, wir sind mit dem Blut Jesu Christi besprengt worden. Laut 1. Petrus 2. Damals passiert das äußerlich, aber wenn wir mal drüber nachdenken über unsere Gemeindehistorie, habe ich noch nie jemanden gesehen, der jemanden blutbesprengt hat. Nicht bei einer Bekehrung, nicht bei einer Taufe. Und warum das heutzutage nicht so gemacht wird, dass wir äußerlich dieses Blut haben und die Leute damit besprengen, das können wir in Hebräer nachlesen. Das könnt ihr gerne mal zu Hause machen. Das sind zwei Kapitel, in erster Linie Kapitel 9 und 10. Ich werde jetzt nur auszugsweise so ein, zwei Gedanken dazu äußern. Und zwar, weil der mosaische Bund, den ich gerade erwähnt hatte, der alte Bund, aber wir leben als Christen unter einem neuen Bund und Christus starb ein für alle Mal für uns. Und heute beim Abendmahl werden wir daran denken, dass Jesus für uns gestorben ist. Er war komplett sündlos und er vergoss Blut am Kreuz, damit unsere Schuld nicht uns angerechnet wird, sondern Jesus hat sie komplett auf sich genommen. Und wir wissen, dass die Opferung der Tiere damals die Leute nicht gereinigt hat, sondern sie hat nur die Sünden zugedeckt. Nur durch Jesu Tod und weil er gestorben ist, sind die Sünden für alle, allemal vergeben worden. Wir haben letzte Woche die Kurzandacht gehört mit dem Titel Danke Jesus. Und den fand ich sehr treffend, diese zwei Worte. Das können wir gerne für uns unser Leben mitnehmen. Danke Jesus für das, was du für uns getan hast. Ich möchte noch ein paar Verse zum neuen Bund lesen. Und es ist ein großes Thema. Wir hatten vor einiger Zeit Vorträge dazu. Ich glaube, das waren zwei Abende, die wir dazu gehört haben. Und das wird, glaube ich, eine ganze Woche füllen, wenn man da wirklich reingeht. Deswegen möchte ich nur ein, zwei Gedanken dazu äußern. Und zwar aus Hebräer 10, 16 bis 18 möchte ich uns da lesen. Das ist der Bund, den ich mit Ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in Ihre Herzen geben und sie in Ihre Sinne schreiben. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken, wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Und hier an diesen Versen sehen wir einen Unterschied. Mose hat damals auf Papier oder Schriftrolle die Sachen aufgeschrieben, das war der Bund. Er hat das Volk äußerlich besprengt. Der neue Bund, der ist nicht mehr äußerlich, der ist innerlich. Der ist in unsere Herzen und in unsere Sinne geschrieben. Und dann steht hier in diesem Vers 18, den ich gerade gelesen habe, wo aber Vergebung ist, da gibt es kein Opfer mehr für die Sünde. Es ist heutzutage nicht mehr nötig, dass wir Tiere opfern und uns besprengen, weil diese Besprengung innerlich passiert und nicht äußerlich. Heute beim Abendmahl denken wir daran, und interessant ist auch, wenn wir da 1. Korinther lesen, auch dort wird dieser Gedanke mit hineingenommen. Und das ist, wenn wir den Kelch zu uns nehmen. Da steht, wenn der Text, der vor dem Kelchaufnahme gelesen wird, da steht, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Abendmahl halten, denken wir darüber nach, dass wir unter einem neuen Bund sind. Und das ist die Verbindung zum alten Bund. Ne? Das hat eigentlich eine tiefgründige Aussage, die wir da jedes Mal hören, jeden einmal im Monat. Das Volk Israel war damals sehr motiviert. Es hat versucht, mit eigener Kraft diese Gebote einzuhalten. Und 40 Tage später steht mitten unter ihnen ein goldenes Kalb, das sie anbeten. Sie haben komplett versagt, kann man so sagen. Ich hatte jetzt diesen dritten Punkt mit der Überschrift überschrieben, ein guter Lauf, nur durch Gnade. Und jetzt habe ich nur über Blut und Bund, alten Bund, neuen Bund gesprochen. Wie passt das zusammen? Wir sehen beim Volk Israel, wo die Menschen sich selbst anstrengen, wo die Menschen selbst auf sich gestellt sind, da scheitern sie. Aber wenn Gott eingreift, da gibt es Hoffnung. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, dann hätten wir uns noch so sehr anstrengen können. Dann wäre das erste Hindernis oder die erste Schwierigkeit gekommen und wir wären gefallen, weil wir damit nicht umgehen könnten. Es gibt keine Vergebung. Als Mose vom Berg runterkam, mussten diese Leute, die dieses Kalb angebetet hatten, die mussten sterben. Es starben 3000 Leute an diesem Tag. Wenn man es so nehmen würde, für jede Sünde müsste man sterben, dann wird wahrscheinlich keiner mehr hier sein von uns. Dieses goldene Kalb, es tötet. Und wenn Gott nicht Gnade geschenkt hätte, durch Jesus Christus, dann hätten wir heute keine Hoffnung mehr. Diesen neuen Bund, wie ich schon erwähnt hatte, wird nicht auf Stein und Papier geschrieben, sondern in unseren Herzen, und auch das passiert nur aus Gnade. Wir lesen in Johannes 1, 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also wir sehen bei Mose das Gesetz und die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus. Ein Mensch, der, wie in Hesekiel erwähnt wird, ein steinernes, hartes, unverbesserliches Herz hat, wird durch Gottes Gnade wird ein neues, fleischernes Herz gegeben. Und so kann Gott in dieses Herz sprechen. Es ist ein Herz, welches auf Gott hört. Es ist ein Herz, welches sich ändern kann. Es ist ein Herz, welches vom Heiligen Geist geleitet wird. Und es ist ein Herz, welches sich zu etwas Wertvollem formen lässt, auch in der heutigen Zeit. Und nur so können wir heutzutage Gott gefallen. Ich möchte dich kurz zusammenfassen. Kann sein, dass dein Anfang sehr gut war, dass du sehr gut begonnen hast und es lief eine Zeit lang auch sehr gut. Aber irgendwann kommen Hindernisse, Schwierigkeiten auf dich zu, Versuchungen. Und da kann jeder in sein Leben schauen, was es bei dir ist und wie das aktuelle Glaubensleben bei dir aussieht. Da kann ich die Frage nur stellen, steht Gott an erster Stelle in allen Bereichen deines Lebens? Und wenn wir ehrlich sind, dann merken wir einfach, wir können aus unserer Kraft nicht viel erreichen. Wir sind nicht gerecht vor Gott. Wir brauchen Jesus, wir brauchen Gnade und wir brauchen Vergebung. Die Vergebung bekommen wir nur, wenn wir unsere Sünden bekennen. Dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, wie wir in Johannes 1, Vers 19 nachlesen können. Und dann können wir in Gewissheit sagen, nur durch Gnade wird aus einem guten Start, trotz Hindernissen und Schwierigkeiten, ein guter Lauf mit einem guten Ende. Amen. Ihr dürft gerne aufstehen. Falls jemand ein Gebet sprechen möchte, gerne. Ansonsten schließe ich das einfach ab. Herr Jesus, wir danken dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du ans Kreuz gegangen bist und für unsere Sünden gestorben bist. Wir versuchen vielleicht vieles selbst von uns aus gut zu leben, vielleicht war auch ein guter Start, aber im Endeffekt, Herr, sehen wir, dass wir einfach fallen, dass wir sündigen, dass wir hoffnungslos verloren werden ohne dich. Wir danken dir einfach dafür, dass wir wissen, dass wir in Gnade leben dürfen und dass du uns unsere Schuld vergibst, wenn wir sie bekennen, Herr. Wir danken dir, dass wir heute daran denken dürfen, dass du oder was du auf dich genommen hast. Und danken dir einfach dafür, dass wir mit dieser Gewissheit auch unser Leben leben dürfen. Bitten dich einfach, dass wir in allen Situationen unseres Lebens auf dich schauen. Und wenn Hindernisse und Schwierigkeiten da sind, die nicht mit unserer Kraft versuchen zu meistern, sondern mit deiner Kraft. Amen.